Jesus, ich danke dir, dass du da bist und Herr, ich bete einfach, gebrauche diesen Moment jetzt. Herr, rede du durch. Herr, mach alle Herzen auf. Wir wollen auf dich hören. Du bist unser Retter und was du zu sagen hast, das spendet Leben in unser Leben hinein. Das bereichert uns und danke, Herr, dass du mitten unter uns jetzt bist. Amen.
Amen.
Amen. Ich darf heute ein Stück weit auch Fortsetzung machen zu einer Predigt, die Pastor Graziano vor 3 Wochen gehalten hatte. Vielleicht erinnert ihr euch, als er darüber sprach, hab keine Angst vor der Zukunft. Da ging es auch um Psalm 23. Er hat über den ersten und den letzten Vers gepredigt und ich werde jetzt so wie beim Hamburger, so den Teil zwischendrin, ein bisschen platzieren. Wir wollen uns gemeinsam Psalm 23 nochmal vornehmen. Und vielleicht kennst du ihn auswendig, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, vielleicht hörst du ihn zum ersten Mal. Also in diesem bekannten Psalm spricht David über Gott. Und er beschreibt ihn folgendermaßen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Soweit mal, okay? Wir gehen gleich noch weiter, aber soweit mal bis dahin. Hier wird David beschreibt, wie erlebt er Gott. Und er selber war als Junge, wir wissen, er hat auf Schafe aufgepasst, er kennt das Bild von Schafe und Hirte. Und es ist interessant, er beschreibt Gott als den Hirten. Und das ist ja noch ein schönes Bild, aber wenn Gott der Hirte ist, dann sind wir die Schafe. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Schafen auskennst, aber Schafe sind ziemlich blöd. Okay? Die gucken mit ihren Augen, alles was sie machen können ist mäh. Und ansonsten ist da nicht viel Intelligenz drin in diesen Tieren. Die laufen noch so ein paar Meter, dann fressen sie. Ich glaube, die haben nur 2 Befehle, mäh und fressen. Und sie sind völlig orientierungslos, wenn da irgendwas ist, oh, schau mal da, sieht auch grün aus. Und dann laufen sie in ihr Verderben. Sie sind überhaupt nicht fähig, irgendwie, ohne dass jemand auf sie aufpasst, wirklich zu überleben. Also das komplette Opfertier irgendwie. Und wenn sie irgendwo hängen bleiben, an einem Busch mit ihrem riesen Fell, und kann es passieren, dass sie einfach sich nicht mehr befreien können. Und einfach mäh, mäh, und am Ende verdursten sie mähend in der Hecke und gehen zugrunde. Danke David für dieses tolle Bild für uns. Der Herr ist mein Hirte, wir sind die dummen Schafe. Ja, das war nicht so rühmlich, also das fühlt sich nicht so cool an. Wir sind gern die Löwen und die Adler und die, oder die kleinen Vöglein oder der Schmetterling oder was auch immer. Aber tatsächlich ist es interessant, David beschreibt hier Gott als den Hirten, uns als die Schafe. Und wenn ihr die Predigt euch nochmal anhört oder euch daran erinnert, von Pastor Graziano, er hat 3 Aufgaben vom Hirten beschrieben, was er macht. Was macht der Hirte? Er nährt uns, er ist die Quelle, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Er leitet uns und er stillt alle unsere Bedürfnisse. Und dann ist es doch interessant, wie dieser Bibelvers weitergeht. Dieser Hirte, was macht er? Da heißt es, auch wenn ich wandere im Tal des Todes, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und es ist, wir haben ja immer so eine gewisse Vorstellung, okay? Wir sind ja jetzt nicht mehr so diese landwirtschaftliche Bevölkerung, wie es vielleicht vor 2000 Jahren noch war. Wir kriegen unser Schaf, kriegen wir irgendwie so als Kotelett oder so geliefert. Aber der letzte Kontakt mit einem Schaf war vielleicht bei dir schon eine Weile her. Und auch von Jesus oder dem Hirten, ich habe immer so eine Vorstellung, so eine stilisierte mittelalterliche Darstellung, Jesus mit weichem, glatten Gesicht, langem Haar, verklärtem Blick nach oben, den Hirtenstab und dann dieses kleine Schäfchen unterm Arm. Das ist so die Vorstellung dieser liebe Jesus. Aber ich glaube, dass David nicht an so einen Hirten gedacht hat. Wenn David an Hirten gedacht hat, sah das ganz anders aus. Das war ein schöner, rauer Typ, der gegerbt vom Wetter und vom Wind und von allem auch so ausgesehen hat wie ein echter, kerniger Typ. Und ganz weit weg von diesem sanften, verklärten Jesus-Feeling. Und es ist interessant, David war auch nicht unbedingt gerade als Schwächling bekannt, sondern er konnte ganz gut auf sich selber aufpassen. Und wir, vielleicht haben wir manchmal so dieses Gefühl, okay, Jesus ist der liebe Hirte, der halt einfach auf die Schäfchen, der sie zählt so den ganzen Tag, 1, 2, 3 bis 99, dann geht er los und holt das eine Schäfchen. Als ich so über diesen Retter nachgedacht habe, habe ich mich erinnert an eine Situation, wo ich mal, ich hatte Geburtstag und ich habe immer im Sommer Geburtstag. Wir waren im Urlaub und was gibt es Besseres, im Urlaub Geburtstag zu haben. Und irgendwie hat es so gut zusammengepasst, dass es, ich habe sogar das fetteste Geschenk meines Lebens bekommen. Und es war ein riesen Schlauchboot, okay? Und dieses Schlauchboot, das war nicht so eine hässliche Badewanne oder so ein kleiner Ring, wie die anderen hatten. Das war so ein aufblasbarer Kanu, 3,50 Meter lang. Wir sind zu zweit, konnten wir rein und wir waren mega stolz. Was für ein cooles Geschenk für so einen kleinen Jungen, wenn er so ein Riesenboot hat, was größer ist wie er selber. Und natürlich musste das sofort ausprobiert werden, auch wenn irgendwie komischerweise an dem Tag keiner im Wasser war. Die Wellen waren ein bisschen höher als sonst, aber egal, mein großer Bruder und ich, wir mussten dieses Kanu ausprobieren. Wir sind aufs Meer und es ist passiert, was passieren musste. Wir sind gerudert und es war alles okay, bis zu dem Moment, vielleicht kennt ihr das in Italien, da gibt es diese Wellenbrecher, die so Steine im Wasser. Und in dem Moment, wo wir an denen vorbei sind und dachten, wow, jetzt wird's cool, plötzlich hat uns das Meer zu sich gezogen. Und wir haben gespürt, wir verlieren die Kontrolle, also wir waren da echt kleine Jungs. Und plötzlich haben wir noch ein Paddel verloren, das sind diese, wo einer links, einer rechts, mit nur einem Paddel kannst du nur noch im Kreis fahren. Und plötzlich hat uns die Panik gepackt. Wir haben uns angeguckt, wie so kleine Schafe, wir haben nur noch geschrien. Interessanterweise, meine Eltern standen da am Rand und haben auch nur geschrien. Keiner, es war so der Moment, wo die Zeit stehen bleibt, alles wird Slow Motion. Und du denkst, Hilfe, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff, jetzt kann es nur noch schief gehen. Und in diesem Moment, die Zeit bleibt stehen, plötzlich sehe ich wieder einen jungen Mann mit breiten Schultern, dicke Arme, er springt ins Wasser von diesem Wellenbrecher rein und ohne Rücksicht auf Wellen und alles schwimmt er auf uns zu. Meine eigenen Eltern, die standen wie angewurzelt da und das war gefährlich. Wir hatten Angst, die hatten Angst, alle hatten Angst. Die Menschen haben zugeguckt, aber dieser junge Mann, er schwimmt auf uns zu, er greift uns an unserem 3,50 Meter langen Kanu, was viel zu groß für uns war in diesen Wellen als kleine Jungs. Und ich weiß nicht wie, irgendwie zieht er uns einfach ans Land. Und wir sind ausgestiegen, der ist verschwunden irgendwo in der Menschenmenge. Wir haben den Boden geküsst, unsere Eltern haben uns umarmt. Und wir waren so froh, ein zweites Leben geschenkt bekommen zu haben. Wir sind 3 Tage nicht mehr ins Wasser. Wir wollten nur noch Sandburgen bauen. Aber diese Erinnerung vom Retter, die ist geblieben. Das war ein Retter. Der ist gekommen, der hat sich nicht gescheut. Und der hat sich für uns geopfert. Der ist rein, egal was passiert. Der hätte auch untergehen können, aber er hat uns gerettet. So, wenn du gerade bei diesem verklärten Jesus bist, mit sanften Haaren, der das kleine Lämmchen streichelt, denk an diesen Retter, breite Arme, der kommt, der bereit ist, sich in die Bresche zu schmeißen. Vielleicht hat er schon ein paar Narben auf der Hand, weil er schon mit ein paar Löwen gekämpft hat. Und er ist bereit, er sagt, ich bin dein Hirte. Und David sagt, der Herr ist mein Hirte. Wow. Seid ihr jetzt bei mir? Könnt ihr es euch vorstellen, wie so ein Hirte aussieht? Und wisst ihr, David, der hat schon Bären getötet, der hat Löwen getötet. Ich bin immer noch überzeugt, dass er hier so eine Kette hatte mit so einer Bärentatze und mit so einem Löwenzahn. Also ich hätte es gemacht, wenn ich sowas getötet hätte, hätte ich mir das hätte jeder mitgekriegt, okay? David wusste, wie man kämpft, aber es ist interessant. David sagt, der Herr ist mein Hirte und der Herr weidet seine Schafe. Er sagt, ich bin ein Schaf. David hat eins kapiert, ich bin schwach, ich brauche Hilfe, ich bin ohne Orientierung. Und wir hören es oft, wir predigen oft darüber, wir lesen es in der Bibel, wo Gott uns anbietet, hey, ich will dich retten. Aber die erste Frage ist, hey, sag mal, bist du bereit für den Retter? Bin ich bereit für den Retter? Oder bin ich so ein kleines Schaf, was denkt, das kriegt alle, oh, schau mal da, schöne Wiese, wow. Und Jesus winkt, hey, darf ich dich retten? Du bist verloren. Und vielleicht findest du dich da heute drin wieder. Und Jesus sagt, hey, ich will dich führen. Wie schnell sagen wir, nein, danke, ich mache das alleine, ich packe das schon. Oder vielleicht auch, hey, ich vertraue einfach auf was anderes. Da gibt es noch andere Angebote, Jesus. Ich brauche dich nicht, das sieht auch gut aus. Das reicht für mich. Ich habe keinen Bock, von dir gerettet zu werden. Gott, ich brauche dich nicht. Oder sind wir bereit, uns zu entscheiden, der Herr ist mein Hirte. Ich brauche seine Führung, ich brauche seine Rettung, Gesundheit. Ich brauche einen Retter, Jesus. Und dann geht es weiter. Da heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Bleiben wir mal bei Vers 4. Das ist jetzt das Ende, das ist der ganze Psalm. Im Vers 4 heißt es, wir wandern ins Tal des Todesschatten. Wenn ich dahin wandere, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Lieber David, was hast du denn da geschrieben? Ich glaube, wenn wir diese Verse schreiben würden, wenn ich das geschrieben hätte, ich hätte es ganz anders gesagt. Ich hätte geschrieben, der Herr ist mein Hirte, ich bin das Schaf. Ich wandere nicht ins Tal des Todes, denn du bewahrst mich davor. Du vernichtest alle meine Feinde und du bereitest mir einen Tisch, nicht im Angesicht des Feindes, sondern einen Tisch in deiner Herrlichkeit. Ist es nicht so? Wir wünschen uns das doch, oder? Dass der Herr, er bewahrt uns vor dem Tal der Schatten, der Todesschatten, vor den Nöten. Kein Unheil wird mir passieren. Aber was David schreibt ist, auch wenn ich wandere im Tal des Todes, Schattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott sagt, nein, ich bewahre dich nicht unbedingt und oft Bewahrungsgott, okay, bitte versteht das Bild, aber Gott sagt, hey, ich bin bei dir. Und David hat es erkannt, er ist bei mir, selbst wenn ich in Todesschatten bin. Und dann wird es noch besser, Gott sagt, ich bereite dir einen Tisch. Und es ist interessant, nicht den Tisch in meiner Herrlichkeit, im Himmel, wo alles schön ist oder irgendwie, wo die Wolken rosa sind und alles sicher, auf der grünen Aue vielleicht, hey Jesus, auf eine schöne grüne Wiese, da wäre doch der richtige Platz. Nein, interessant, Gott sagt, ich bereite dir einen Tisch und ich werde persönlich an diesem Tisch sitzen mit dir und selbst wenn du umzingelt bist von deinen Feinden, im Angesicht deiner Feinde, werde ich sein und das dieser Moment wird die beste Nachricht sein für die ganze Welt, was sie jemals mitbekommen hat. Vielleicht fragst du dich, warum? Warum, Gott? Warum machst du das da? Warum dieses Setup? Aber ich möchte euch einladen, lasst uns doch erstmal über diesen Tisch reden, okay? Lasst uns hier mal anschauen, wie dieser Tisch aussieht. Und vielleicht hast du schon eine falsche Vorstellung, wie Gott so drauf ist. Ich weiß nicht, wie du christlich geprägt bist oder was du eine Vorstellung hast. Vielleicht hast du gar keinen Kontakt bisher mit Gott gehabt. Aber dieser Tisch, der so schön jetzt vorbereitet ist, ist ein Bild, worum es eigentlich Gott geht. Jesus, er ist interessiert an dir. Und auch wenn du nicht viel jetzt von Bibel und dem ganzen Hintergrundwissen weißt, aber ich glaube, was jeder auf der Welt versteht, ist, so ein Tisch, schön gedeckt und alles ist da, ist vorbereitet, das ist ein Zeichen von Beziehung, von da ist jemand an mir interessiert. Das ist ein Tisch, wo man zu zweit sitzt und sich begegnet, sich in die Augen schaut. Und Jesus, er sagt, hey, weißt du was? Komm an meinen Tisch, komm, setz dich an meinen Tisch. Ich bereite dir einen Tisch vor. Das ist die erste Botschaft heute. Hey, Gott bereitet dir einen Tisch. Er hat was für dich vorbereitet. Er ist voller Großzügigkeit. Er liebt dich, er wartet auf dich, er sehnt sich nach dir. Und es ist ein Bild von der Schönheit Gottes, wie er zu dir denkt. Und er lädt dich ein, hey, weißt du was? Hier, komm, schenk dir ein. Lass es gut gehen. Hier, ich mach dir dein Glas voll. Bedien dich. Wirklich, Jesus, essen wir jetzt zusammen? Klar, ich kümmere mich um dich. Komm, greif zu, trink. Iss und lass dir es gut gehen. Ich bin ein großzügiger Gott und ich will, dass dir es gut geht. Entspann dich. Hast du schon mal ein Dinner mit Gott gehabt? Ich glaube, wir haben manchmal das Problem, wir wissen es, ja, Gott liebt uns, Gott ist großzügig. Und dann sitzt du an so einem Tisch und dir wird alles vorbereitet und wir können es gar nicht so richtig fassen. Das Erste, was wir machen, Dinner mit Gott, Hashtag Best Friends, yeah, gleich mal posten, ne? Mist, wie geht es? Und wir sind so mit uns beschäftigt. Wir wissen, okay, Jesus sitzt da am Tisch, aber du postest schön deine Instagram-Story und zeigst, hey, ich habe gerade Zeit mit Jesus. Und es ist gut, hey, noch ein paar Filter drauf, alles schön machen. Aber Jesus sitzt am Tisch und er wartet auf dich. Und er lädt dich ein und sagt, hey, Heiko, David, Samuel, wie auch immer du heißt, komm an meinen Tisch. Ich will heute mit dir Zeit verbringen, ich sehne mich nach dir. Und sogar noch darüber hinaus, ist interessant, dieser Tisch ist im Angesicht selbst unserer Feinde bereitet Jesus uns einen Tisch. Also ihr seid heute meine Feinde, okay? Wir kennen uns, wir sind keine Feinde, okay? Aber du kommst mit dem Bild klar, oder? Jetzt bist du mein Feind. Hör auf zu lachen, du musst schon ein bisschen grimmen. Ihr seid auch meine Feinde. Ihr seid alle meine Feinde, okay? Und meine Feinde sind um mich herum und das ist, was Gott sagt. Das, wie David Gott beschreibt, er bereitet mir einen Tisch, auch wenn mich alle so grimmig wie ihr anschaut, er bereitet mir einen Tisch und er bedient mich, er ist da, er kümmert sich um mich. Wisst ihr, wer diese Feinde sind? Diese Feinde sind der Druck, der auf dir lastet vielleicht, vielleicht die schlechte gesundheitliche Diagnose, die du bekommen hast. Der Streit auf der Arbeit, kaputte Beziehungen, unter denen du leidest. Vielleicht hat dich jemand verraten und betrogen und du fühlst dich umzingelt von Menschen, die dich einfach ausnutzen, ausbeuten. Du bist kaputt. Vielleicht droht eine Scheidung, dein Leben zu zerbrechen. Krankheit liegt auf dir, Probleme. Und Jesus sagt, hey, ich bin interessiert an Beziehung zu dir. Egal wie die Umstände sind, inmitten dessen bin ich. Mittendrin bin ich da. Wo bist du? Komm an meinen Tisch, setz dich hin. Das Problem ist, an so einem Tisch für zwei Menschen, an so einem Tisch der Begegnung, kann es ganz leicht passieren, dass ungebetene Gäste an diesen Tisch kommen. Stell dich mal vor, ich sitze hier mit meiner Frau und wir haben ein Date miteinander, Geburtstag. Ich habe einen schönen Tisch reserviert, ein gutes Restaurant. Und wir sind gerade dabei, hier so richtig schön es uns gut gehen zu lassen. Leckere Trauben. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr bestellt, aber so der Anfang, okay. Und während man da sitzt, man schaut sich in die Augen verliebt. Plötzlich kommt jemand, den du nicht mal richtig kennst, und sagt, hey, wow, sag mal, Heiko, bist du das? Ich kenne dich doch. Ich habe letztens eine Predigt gehört, Mensch. Oh, ich muss unbedingt. Schön, dass ich dich jetzt hier treffe. Mensch, was für ein Zufall. Darf ich mich kurz zu dir hinsetzen? Hey, ich muss dir unbedingt was erzählen. Also die Predigt hat mich so angesprochen. Oh, hey, macht's dir was aus, wenn ich kurz einen Schluck trinke? Das ist lecker, das Essen hier. Also, was ich dir sagen wollte. Ich habe das so, ich muss dir unbedingt erzählen, wie Gott durch dich in mein Leben reingesprochen hat. Und ich glaube, ich habe auch ein prophetisches Wort für dich. Das muss ich dir unbedingt weitergeben. Jetzt, es ist gerade mein Geburtstagsdinner mit meiner Frau. Die Kinder sind beim Babysitter. Endlich haben wir einen Moment freigefunden. Und ich denke so, okay, die beste Ausrede ever, um diese Person loszuwerden. Entschuldigung, ich habe gerade das ist hier gerade, ist alles schön, es ist schön, dich zu treffen und so, ja. Aber wir feiern gerade den Geburtstag meiner Frau. Ah, okay, Happy Birthday. Also, was ich dir noch sagen wollte, also, ich glaube, Gott möchte dich echt gebrauchen und ich möchte dich ermutigen. Und so sitzt du am Tisch zu zweit und plötzlich trinkt jemand rein, den hast du gar nicht eingeladen. Du kennst ihn nicht mal, aber du kriegst ihn nicht los. bis man vielleicht dann ein bisschen deutlicher wird und sagt, Entschuldigung, es ist wirklich jetzt gerade ein Moment, wo ich mit meiner Frau verbringen möchte. Aber ich möchte dir doch noch was erzählen. Oder heißt es, ich soll jetzt gehen? Ja. Es wäre ganz nett, vielleicht schreib mir es doch einfach per E-Mail. Also keine Angst, mir ist es noch nicht passiert. Ich male jetzt gerade ein Bild, wie schnell es passieren kann, dass Menschen hineinkommen in einen Moment, der eigentlich gedacht ist für Zweisamkeit, in einen Moment, wo du eigentlich auf was ganz anderes fokussiert bist. Und plötzlich sind ungebetene Gäste an deinem Tisch, die du nicht da haben wolltest. Schau mal, wie schnell das gehen kann. Und wenn wir zurückgehen zu dem Bild, hier sitzt Jesus am Tisch, der dich einlädt. Und er sagt, komm, komm an meinen Tisch. Komm, ich habe alles vorbereitet. Und wie schnell kann es passieren, während wir eigentlich Gott begegnen wollen, kommt der Feind an diesen Tisch. Uneingeladen, er kommt einfach, setzt sich hin. Und er bedient sich, sagt, hey, okay, oh, sag mal, brauchst du das noch? Okay. Macht es dir was aus? Lecker. Bedient sich an deinem Essen. Oh. Habt ihr das schon probiert? Ich glaube, die sollen gut sein hier. Das ist echt ein guter Laden. Also. Wow. Stört es dich, wenn ich mal hier ein paar Trauben noch so nehme? Und der Feind sitzt an deinem Tisch, spricht mit vollem Mund und flüstert dir in dein Ohr. Sag mal, wie geht's dir eigentlich so? Alles okay bei dir? Wie läuft es in deiner Beziehung? Mensch, also deine Frau, du, ich weiß nicht, wie du es mit der aushältst. Katastrophe, echt. Ich würde durchdrehen, wenn ich dich wäre. Entschuldigung. Sag mal, hast du gehört, was der Harry über dich letzt erzählt hat? Mama mia, als du aus dem Raum rausgegangen bist, sofort ging es los. Also, meine Zeit, was für ein mieser Typ das ist. Spür dir, was passiert. Innerhalb von zwei Sekunden, du sitzt gerade noch am Tisch und plötzlich nimmt jemand den Raum ein. Und wir haben oft so die Vorstellung, dass der Teufel kommt und er ist irgendwie mit Hörnern und kannst du mich gucken, dass es los wird. Wir haben die Vorstellung, der kommt und er macht uns einen Schreck. Aber er ist nicht, wie er kommt. Er kommt und setzt sich einfach hin, ungebeten, und flüstert uns ins Ohr. Und weißt du, wie du merken kannst, dass der Feind gerade an deinem Tisch sitzt? Wenn du diese Stimme hörst, dass es sagt, hey, weißt du was, am anderen Tisch ist es viel schöner als an deinem Tisch. Dann kannst du dir sicher sein, dass der Teufel gerade an deinem Tisch sitzt und dir ins Ohr flüstert. Weißt du, deine Beziehung zu deiner Frau, das ist Katastrophe. Mit der Frau könntest du richtig glücklich sein. Aber das, was du gerade erlebst, ist schlimm. Das, was du gerade hast, ey, guck mal, was andere Menschen haben. Woanders wird es dir viel besser gehen. Und es ist die Stimme des Feindes, die am Tisch sitzt und in dein Ohr reinspricht. Ohne dass du es merkst. Und Jesus, er sagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, um zu vernichten. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Der Tisch von Jesus, er ist nie zu wenig. Er ist nie schlecht, sondern immer gut genug. Immer das Beste für dich. Es ist der Feind, der hineinschaut, hey, woanders ist es besser. Das ist schöner für dich. Guck dich mal dort um. Genieß mal das. Lass es dir gut gehen. Denk mal an dich. Lass mal alles hinter dir. Jesus sagt, ich verheiß dir, ich bring dir Leben, echtes Leben. Ich gebe dir Überfluss, Leben im Überfluss. Der zweite Gedanke, woran du merkst, jetzt hat gerade der Teufel Platz genommen an deinem Tisch, ist der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Kennst du diesen Gedanken? Ich bin nicht gut genug. Vielleicht spürst du die Last in deiner Arbeit und denkst, wow, ich habe so eine Verantwortung, aber ich kann das gar nicht schaffen. Vielleicht hast du Kinder und denkst, wow, ich bin nicht gut genug, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Vielleicht guckst du deinen Partner an und denkst, wow, was für eine hübsche Person, intelligent und alles, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht das Wasser reichen. Vielleicht sitzt du hier in der Church und denkst, wow, lauter tolle Leute und ich kann da nicht mithalten. Es ist der Feind, der an deinem Tisch sitzt und dir hineinflüstert, sagst, hey, du bist nicht gut genug. Jesus ist der gute Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Weißt du was? Du bist wertvoll für Jesus. Du warst Gott so wichtig, dass er gesagt hat, du bist gut genug. Du bist mir wichtig. Für dich opfer ich mein Leben. Es kann nur eine Lüge sein, wenn du hörst, du bist nicht gut genug. Weil es gibt einen, der sagt, du bist nicht nur gut genug, du bist mir so wichtig, ich gebe mein Leben für dich hin. Ich opfer mich für dich. Das ist die Wahrheit. Ein dritter Gedanke, den der Teufel uns ins Ohr reinflüstert, ist, du wirst es nicht schaffen. Du packst es nicht. Du kommst nicht durch. Erinnert ihr euch, ihr seid alle meine Feinde. Um mich herum ist die Krankheit, die Not, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, der Verrat, die Schwierigkeiten, die mich umgeben. Und du sitzt mittendrin und hast das Gefühl, ich werde nicht durchkommen. Diese Krankheit wird mich kaputt machen. Diese Umstände, ich werde nie wieder dahin zurückkommen, wo ich mal war. Und du sitzt da und denkst, wow, ich schaffe es nicht. Das ist der Feind, der dir ins Ohr flüstert und sagt, hey, du schaffst es nicht. Das packst du niemals. Du packst es nicht. Du bist gar nicht gut genug dafür. Dir fehlt die Kraft. Was bildest du dir ein? Das wird schief gehen. Und du sitzt da an diesem Tisch, den Jesus für dich geschaffen hat. Eigentlich. Das ist unser Leben. Das ist, wie Gott uns sieht. Und er sagt, hey, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und ich schenke dir voll ein. Komm, erquick dich. Greif zu. Ich habe alles für dich da. Leben im Überfluss, was ich dir geben möchte. Und Jesus sagt, gemeinsam schaffen wir es. Ich bin der gute Hirte, der dich durch das Tal des Todes hindurchbringt. Da gibt es keinen Plan B. Da ist einfach nur ein Statement. Jesus sagt, ich bringe dich durchs Tal des Todes durch. Du wirst es schaffen. Die Krankheit wird dich nicht kaputt machen. Ich bin bei dir. Diese Umstände werde ich nicht zerbrechen. Ich bin bei dir. Und es gibt einen vierten Gedanken. Und der heißt, alle Menschen sind gegen mich. Das ist eine ganz bittere Lüge, die der Feind uns ins Ohr flüstert. Du sitzt da vor einem gedeckten Tisch und plötzlich kommt die Stimme, weißt du was? Guck dich mal um. Du musst böse gucken, habe ich gesagt. Die Menschen, guck dich um, die Menschen sind böse. Keiner mag dich. Ich weiß, ich habe diese Predigt gehört, ich bin nach Hause gefahren, motiviert. Und dann im Laufe der Woche sind ein paar Sachen passiert, die in mein kleines Herz nicht reingepasst haben, okay? Und dann habe ich genau diese Stimme gehört. Und ich habe mich hingesetzt und habe meinem Pastor geschrieben, wir waren gerade nicht direkt im Büro, und so habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, hey, lieber Graziano, das und das ist nicht, es ist so fies, es ist so gemein. Und ich habe ihm mein ganzes Herz ausgeschüttet. Ich bin nur umzingelt von Feinden und das, guck mal, was der gemacht hat und das. Und also, es sind alle lieb, alles okay, es geht nicht um dich. Aber ich habe einfach diese Lüge geglaubt, hey, schau dich um, du bist umzingelt von Umständen, dich kaputt machen, du wirst es nicht schaffen, alles ist gegen dich. Und ich habe so eine E-Mail geschrieben und ich habe gedacht, jetzt mal gucken. Und ich saß vor meinem E-Mail-Programm und habe gedacht, mal schauen, mein Pastor, der reagiert eigentlich so schnell. Ich warte jetzt auf die Antwort, was jetzt passiert. Ich muss das einfach loswerden. Und ich finde, ich habe es verdient, dass jemand mal da mir irgendwie hilft. Und die Antwort, ich sehe, plötzlich kommt die E-Mail rein. Bing, Pastor Graziano. Und er schreibt in anderen Worten nur einen Satz. Ich habe ihm so viel geschrieben, ich dachte, okay, gut, vielleicht jetzt nicht Wort für Wort, kriege ich ein richtiges Statement, aber zumindest mal so grob die verschiedenen Absätze, dass ich das auch entsprechend gewürdigt und meine Not, meine Angst, meine Verzweiflung, was kommt da? Ein Satz. Gib deinem Feind keine. keinen Platz an deinem Tisch. Gib deinem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Und ich war erstmal sauer. Ich dachte, oh Mann, Kratzer, das ist echt gemein. Du bist echt ein schlechter Seelsorger. So geht man nicht um mit kleinen Schafen. Mein Jesus, der nimmt alles schön in die Hand. Aber ich habe kapiert. Gib deinem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Er ist da und will dir hineinflüstern, hey, du schaffst es nicht. Alle Menschen sind gegen dich. Schau dich um. Das ist eine Lüge. Der Titel dieser Predigt heißt, gib deinem Feind keinen Platz an diesem Tisch. Dieser Tisch ist gedeckt von deinem Herrn Jesus, voller Überfluss. Er kümmert sich um dich. Er versorgt dich inmitten deiner Feinde. Weißt du, warum? Er meint es gut mit dir. Und ich fordere dich heraus, lass nicht zu, dass dieser Platz hier irgendwie gefüllt wird von einem Feind. Sondern steh auf und sag, wo immer du bist, du hast kein Recht, an meinen Tisch, in meinem Leben, auch nur einen Fuß hinzusetzen. Du kannst hier rumlungern, geh zu deinen Feinden, geh zu meinen Feinden, mach mal mit ihnen, was du willst, aber an meinem Tisch kriegst du keinen Platz, du hast kein Recht, in meinem Leben zu sein. Und ich fordere dich heraus, hey, weißt du, glaub nicht, dass ich das dir predige, ich predige es mir mit. Ich kenne all diese vier Sätze ganz gut in meinem Herzen. Ich kenne diese Stimme, die flüstert. Aber weißt du, es ist Zeit, dass wir aufstehen und proklamieren, in den Umständen, mitten mit unseren Feinden, wie sie uns alle angucken. Und vielleicht sind sie gar nicht so schlimm, wie es sich anfühlt, aber du hast das Gefühl, dass du proklamierst und sagst, du hast kein Recht, in meinem Leben zu sitzen. Und weißt du, warum Jesus, warum Gott sich entschlossen hat, diesen Tisch zu platzieren, mitten im Angesicht der Feinde? Weil alle Ehre ihm gebührt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass unser Feind anschauen muss, wie Gott da ist, uns dient, uns segnet, mitten in all diesen Umständen. Und es soll geschehen zur Ehre Gottes. Er soll sichtbar werden. Und weißt du, an diesem Tisch hier, da kannst du großzügig sein. Da kannst du einfach, du brauchst nicht darauf zu reagieren, auf irgendwelche Stimmen, sondern du hast Überfluss. Du kannst losziehen. Vielleicht bist du frustriert von den Umständen auf deiner Arbeit. Aber statt zu reagieren, kannst du sicher sein, hey, ich sitze am Tisch meines Herrn. Und statt am Montag geladen in deine Arbeit zu gehen, nimmst du einfach ein bisschen Obst und was Süßes mit und sagst, hey, weißt du was? Ich komme gerade vom Tisch meines Herrn. Hier, nimm mal ein paar Trauben. Komm, lass es gut gehen. Ich höre auf, du bist nicht mehr mein Feind. Ach Quatsch. Komm, lass es gut gehen. Hey, nimm alle. Oh Mann, hey, die sind so gut hier. Wow, du musst es probieren. Hey, weißt du, anstatt das hier... Du bist auch nicht mein Feind. Weißt du, statt dass du geladen kommst, hey, plötzlich versprühst du eine... Zwei? Hast du noch... Oh, den habe ich angebissen. Egal. Hey, jetzt kriegst du einen großen. Bitteschön. Statt dass du schlechte Atmosphäre mitbringst, bist du ein Segen für die Menschen und bist du ein Segen für dich selber. Warum? Hey, weil am Tisch meines Vaters, da ist Überfluss. Er gibt mir Leben in Fülle. Ich brauche keine Angst haben. Ich brauche nicht auf die Stimmen zu hören. Ich gebe dem Feind keine Chance, hier auch nur einen Fuß auf diesen Platz zu setzen, sondern ich komme vom Tisch meines Vaters. Und wenn ich durch Todesschatten gehe, durchs Tal des Todes, fühlt sich kein Unheil. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, mein Gott bringt mich durch. Mein Retter, mein Hirte, er ist da. An ihm halte ich fest. Sag dem Feind in deinem Leben, der Stimme in deinem Ohr, du hast zu lange an diesem Tisch gesessen. Die Zeit ist vorbei. Hör ich ein Amen? Die Zeit ist vorbei. Weißt du, was ich so stark finde? Dieser Tisch inmitten des Angesichts der Feinde ist der Tisch des Siegers, des Gewinners. Mit dem Moment, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er ein für alle Mal für die ganze Menschheit, für das ganze Universum klar gemacht, ich bin der Gewinner. Und du darfst an diesem Tisch sitzen. Deswegen müssen wir nicht kämpfen, sondern wir sind schon auf der Gewinnerseite. Deswegen, das ist die Art und Weise, wie wir mit unseren Kämpfen umgehen sollen. Das ist, so kämpfen wir unsere Kämpfe. Verstehst du dieses Bild? So kämpfen wir unsere Kämpfe. This is how I fight my battles.